Wie entstand denn die Idee für dein Projekt? Also sowohl für den Blog als auch für den Instagram-Account und den TikTok-Account?
Ich habe nicht als Projekt begonnen. Ich habe mir nicht überlegt, jetzt starte ich auf die und die Art und Weise, sondern mir hat etwas gefehlt. Und zwar habe ich ganz dringend Vorbilder gebraucht in Kirche, Christinnen in den Medien, an denen ich mich reiben hätte können oder mit denen ich hätte wachsen können, die haben mir gefehlt. Und auch dieser Austausch. Und dann habe ich einfach selber angefangen, über meine Fragen, über meine Themen zu schreiben im Internet. So habe ich eigentlich angefangen und bin dann auf eine große christliche Community gestoßen. Und so hat sich mein Profil dann auch ein wenig entwickelt und auch verändert.
Wen erreichst du denn mit deinem Social-Media-Profil oder deinen unterschiedlichen Profilen?
Auf Instagram ganz klassisch, und zwar in der Regel Frauen in Großstädten zwischen 25 und 35. Diese Gruppe in Anführungsstrichen folgt mir am meisten und ist am meisten in meiner Community vertreten, aber natürlich auch ganz viele unterschiedliche Menschen.
Ja, da fühle ich mich gleich ein bisschen ertappt. Du widerlegst in deinen Posts ganz viele Vorurteile über Pfarrerinnen. So unter anderem in einem Reel, einem kurzen Instagram-Video zu Pfarrerin sein und Fashion. Welche Stereotype brichst du durch deine Arbeit auf?
Ich versuche tatsächlich, mit Vorurteilen zu brechen. Ich erlebe es selber ganz häufig, wenn ich mich vorstelle und nach meinem Beruf gefragt werde und sage, ich werde Pfarrerin, dann ist eigentlich die erste Reaktion meistens, was, du wirst Pfarrerin? Du arbeitest in Kirche, für Kirche? Und diesen Moment fand ich immer unglaublich spannend und habe mich tatsächlich gefragt, woran liegt das? Man traut jemandem nicht zu oder einer Frau nicht zu mit Lederjacke und Piercing und, weiß ich nicht, kurzen blondierten Haaren, dass sie auch Pfarrerin sein kann. Ein bisschen merkwürdig. Und genau mit diesem Punkt habe ich gespielt und versucht, das ein bisschen aufzubrechen. Denn die Menschen in Kirche sind ja unglaublich verschieden. Und trotzdem haben die meisten Menschen, die nicht Teil der Kirche sind, ein Bild von Kirche, was Kirche eigentlich gar nicht entspricht.
Ich kann das auf jeden Fall sehr bestätigen. Ich glaube, das ist auch so für mich diese Motivation, irgendwie auch diese feministischen Perspektiven auf Kirche zu beleuchten. Warum hast du dich denn für den Weg als Pfarrerin oder zuerst als Religionslehrerin und dann als Pfarrerin entschieden?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe tatsächlich angefangen zu studieren, weil ich einen unglaublich schlechten NC habe und brauchte ein NC-freies Fach in Berlin, um überhaupt studieren zu können. Ich wollte eigentlich gar nicht studieren. Und Religionspädagogik war da eines, neben Naturwissenschaften, ein Fach, das kein NC hatte. Und ich habe mich deswegen einfach nur dafür eingeschrieben, und weil ich dachte, ich habe mich ja eh schon ein bisschen für Religion interessiert. Aber ich bin tatsächlich ganz blauäugig in das Studium hineingegangen. Also ich hatte nicht, seit ich 13 bin, den Traum, Pfarrerin zu werden. Das wäre gelogen. Mich hat immer was an Kirche gehalten und ich hatte immer eine ganz tiefe Sehnsucht, obwohl ich gar nicht eng kirchlich verbunden aufgewachsen bin und bin eigentlich ziemlich unvoreingenommen in dieses Studium gestartet, weil irgendwie alle studiert haben in meinem Umfeld und dann muss das wohl auch so sein, dann muss ich diesen Weg wohl auch gehen. Und habe erst mit Beginn des Studiums gemerkt, boah, das sind Themen, die ganz viel mit mir machen, die ganz viel, ja, mein Inneres berühren, so viele Fragen und Themen sind da aufgeploppt, die mit mir selber und der Gesellschaft und der Welt so viel zu tun hatte. Mit denen hatte ich mich vorher noch gar nicht beschäftigt, aber wusste, diesen Weg muss ich gehen. Und dann ist ziemlich schnell auch der Wunsch dazu gekommen, diese Themen will ich aber auch in meinem Leben nicht wieder aufgeben oder beiseite schieben, sondern ich will das zu meinem Leben machen. Also ich will in Kirche arbeiten, erst als Religionslehrerin und jetzt als Pfarrerin.
Welche Sicherheit oder auch welchen Sinn gibt dir Glauben im Alltag?
Für mich ist es nicht vorstellbar, dass es eine Welt ohne Gott gibt. Für mich ist es nicht vorstellbar, dass es eine Welt ohne einen guten Gott gibt. Und das ist der Grund und der Halt meines Lebens. Und das ist die Ausrichtung auch meines Lebens für das Gute, für die Liebe, da zu sein, das immer wieder aufzugreifen, dafür zu kämpfen auch, das zu integrieren und weiterzutragen. Und das würden andere vielleicht als Kraft bezeichnen und ich bezeichne das als Gott. Also Gott ist der Grund in meinem Leben, von dem ich all mein Sein und meine Kräfte und meine Begeisterung und meine Passion und meine Fähigkeit zu lieben ziehe und genau das dann auch an andere Menschen weitergeben kann.
Was entgegnest du Leuten, die nicht glauben oder die vielleicht sogar Religion, also verschiedene Religionen abwerten oder gerade auch christlichen Glauben auch in der linken Szene irgendwie sehr abwerten und so fragen, hey, wie kannst du denn gläubig sein? Du weißt schon das. Was entgegnest du diesen Leuten?
Ich glaube, dahinter steckt ganz oft ein Bild von Glaube, und zwar, dass Glaube keinen Platz für Zweifel lässt und keinen Platz für Kritik lässt und keinen Platz für Nachdenken und neu überlegen und neu ausrichten lässt. Und das ist ja gar nicht so. Also ich glaube, dass in Anführungsstrichen ein gesunder Glaube auch Zweifel in sich trägt und sich auch entwickelt. Und er ist nicht starr und fest. Und ich glaube, dass das ganz oft die Anfrage ist. Ich versuche zu vermitteln, dass auch ich Schwierigkeiten mit einigen kirchlichen Strukturen und Aussagen habe, aber einen sehr großen Teil auch liebe und toll finde und genauso auch in meinem Glauben und genauso mit Gott und genauso auch in der Gemeinschaft. Und ich glaube, dass oft an dieser Anfrage ein Bild herrscht, dass das unverrückbar wäre. Denn ganz viele Dinge, die auch die von außen kritisiert werden, die kritisiere ich genauso. Nur dass ich versuche, sie zu ändern von innen.
Du bist Feministin und evangelisch gläubig. Hat Gott für dich ein Geschlecht?
Nein, Gott hat kein Geschlecht. Gott ist übergeschlechtlich. Doch in der Bibel und auch in vielen anderen Texten und Gebeten, da werden häufig männliche Pronomen zum Beispiel für Gott verwendet und viele männlich geprägte Bilder von Gott verwendet. Dabei, wenn wir in die Bibel schauen, gibt es eine Bandbreite von Bildern, Vorstellungen und auch Erlebnissen und Offenbarungen mit Gott. Also Gott zeigt sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und es gibt genauso weibliche Eigenschaften, die Gott zugeschrieben werden, zum Beispiel als Mutter, als Gebärende, als Henne. All das steht auch in der Bibel und es gibt darüber hinaus aber auch nicht-binäre Zuschreibung und auch, weiß nicht, Zuschreibung und Bilder aus der Natur und so weiter. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, auch diese Bilder neben dieser traditionellen männlich geprägten Sicht auf Gott daneben zu legen und diese dann aufzubrechen, um einfach Gott damit gerecht zu werden.
Du hast jetzt gerade schon so diese Geschlechtslosigkeit oder diese Geschlechtlichkeit erklärt. Mhm. Was sind denn so für dich, ja, vielleicht im Glauben feministische Punkte oder wo du sagst, okay, da ist auf jeden Fall die Bibel oder der christliche Glaube an sich feministisch, und wo sind vielleicht Widersprüche, wo du auch sagst, okay, das kann man nicht leugnen, es ist einfach Sexismus, aber also man kann es vielleicht auch nicht anders auslegen, es ist einfach so, aber man kann es auch einfach so akzeptieren.
Also man kann natürlich nicht leugnen, dass die Geschichten, also viele Geschichten, viele Begebenheiten, Überlieferungen der biblischen Texte in einer patriarchalen Gesellschaft entstanden worden sind. Das ist ganz klar. Also ich kann die Gesellschaft, die damals gewesen ist, nicht anders interpretieren. Also das ist gar nicht möglich. Da gibt es ja viel, also genug Belege, dass die Gesellschaften und die Menschen zu der Zeit, in der die Texte auch entstanden sind, so gewesen sind und so gelebt haben. Und trotzdem haben das Menschen und versuchen das ja auch Theologinnen immer, diese Texte auch, also einmal historisch, kritisch einzuordnen, wie sind die entstanden und warum, aber dann auch, was können die denn mir heute sagen? Was haben die den Menschen heute gesagt und wo liegen auch für uns heute noch Wahrheiten? Und auch unsere Gesellschaft entwickelt sich da immer. Das heißt, wenn Menschen die eine Bibelstelle vor 100 Jahren ausgelegt haben und interpretiert haben auf ihr Leben hin, interpretieren wir das heute vielleicht anders. Und ich glaube, dass also genau das ist ja die Arbeit an den biblischen Texten, die immer wieder auch der Gesellschaft und auf den Menschen hin in den Momenten, in denen sie leben, anzuwenden und auszulegen. Und da stecken auch Anknüpfungspunkte für feministische Themen. Und es gibt auch Momente und Geschichten, in denen ganz deutlich ist, dass Jesus zum Beispiel sich nicht zum Thema Homosexualität geäußert hat. Also können wir vielleicht daraus schließen, dass das gar kein Thema für ihn gewesen ist. Und trotzdem kann man nicht leugnen, wie damit zu der Zeit umgegangen ist.
Vielleicht ein Beispiel dafür, du hast einen Post auf Instagram gemacht, wo du über die Schöpfung schreibst und über den Satz, Zitat, und erschuf sie als Mann und Frau. Und dann hast du so eine queere Auslegung dieses Satzes irgendwie geschrieben. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären, was du da, wie du diesen Satz so auslegst?
Man könnte es auch so interpretieren, dass es eben zwei Pole sind, die Gott geschaffen hat, und dazwischen liegt ein Spektrum von mehr Geschlechtervielfalt. Also man kann das auch so interpretieren, dass es nicht nur heißt, er hat Mann und Frau geschaffen, sondern männlich und weiblich. Und das könnte man auch in einer Art Spektrum sehen. Genauso wie es ja auch heißt im vorangehenden Text, er schuf Tag und Nacht. das Helle und das Dunkle und dazwischen gibt es ja auch noch die Dämmerung. Und genauso könnte man auch mit einer queeren Perspektive heute auf den Text gucken und sagen, gut, dann liegt dazwischen vielleicht auch ein Spektrum. Also damit könnte man das Argument widerlegen, was dann aus konservativer, fundamentalistischer Ecke kommt. Naja, aber es steht doch schon in der Bibel, es gibt nur Männer und Frauen. Es gibt keine Geschlechter dazwischen. Und das wäre jetzt ein Moment, an dem man sagen könnte, wenn man am Vorangehen aber sagt, Gott schuf Tag und Nacht und es gibt aber auch die Dämmerung und den Abend und weiß nicht, den frühen Morgen dazwischen, dann kann es doch auch zwischen Mann und Frau ein Spektrum geben.
Du hast jetzt gerade so eine queerfeministische Interpretation geschildert. Mhm. Feministische Auslegungen in der Bibel gibt es schon so länger, also vor allem bekannter geworden seit den 70er Jahren. Wo ist denn in der queerfeministischen Interpretation da für dich vielleicht auch eine Weiterentwicklung von der feministischen Theologie?
Ich glaube, dass es heute vor allem ganz wichtig ist, von der Binarität wegzukommen und den Punkt Intersektionalität noch weiter zu denken. Und auch wenn diese Punkte schon angedacht sind und auch schon auch ich von vielen Büchern profitiere und von Vorlesungen, die es dazu auch schon gibt, also es ist nichts Neues, was ich im Speziellen jetzt tue, sondern ich greife ja auch zurück auf die Grundlagen, auf die Bücher, auf die Forschung, die Menschen vor mir, Feministinnen in Kirche vor mir getan haben. Aber ich glaube, dass nochmal ein Knackpunkt ist, dass auch sprachlich für Menschen darzulegen und darzubieten, die mit Kirche nichts zu tun haben. Also vielleicht andere Begriffe zu benutzen oder eine andere Sprache zu benutzen oder eine andere Bildsprache zu benutzen. Es ist wesentlich schwerer, sich ja an Akademien, an Universitäten das Forschungsmaterial zu besorgen, als in einem kurzen Post auf Instagram darüber informiert zu werden, was schon diskutiert wird in der Kirche seit vielen Jahren. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass die Punkte Intersektionalität, also verbunden auch mit Rassismus zum Beispiel, mit dem Thema behinderte Menschen und so weiter, dass das alles zusammen gedacht werden muss.
In der evangelischen Kirche gibt es, so ist zumindest mein Empfinden, sehr viel progressivere Bestrebungen, die irgendwie emanzipatorische Ideale in den Glauben und in die Praxis tragen wollen. Diese Forderungen oder diese queerfeministische Auslegung, die du gerade geschildert hast, kann das auch in der katholischen Kirche funktionieren?
Ja, und die gibt es auf jeden Fall auch. Und ich glaube, dass es in der katholischen Kirche eine große Differenz gibt zwischen Leitung in Anführungsstrichen und Basis. Und auf der Basis gibt es ja auch schon viele queerfeministische Ansätze, queerfeministische Arbeit, queerfeministische Menschen. Die hat es schon immer gegeben. Die sind jetzt nicht erst dazugekommen. Und auch die arbeiten ja nach ihren Möglichkeiten in der katholischen Kirche.
Dann meine Abschlussfrage. Was ist dein Ostertipp für ein feministisches Osterfest?
Da würde ich sagen, dass jeder und jede natürlich für sich selber das Osterfest feiern kann, wie er sie es braucht. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Traditionen. Also es gibt ja auch die Osternacht, die gefeiert wird, mit vielen Gesängen zum Beispiel, vor allem mit Thésée-Gesängen. Es gibt da ja auch Menschen, die, wie ich zum Beispiel in den letzten beiden Pandemiejahren, alleine auf den Berg gegangen sind und sich den Sonnenaufgang angeschaut haben, mit Kerze und Gesangbuch in der Hand. Und dann habe ich noch andere Menschen getroffen, die gleiche Idee hatten. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Wege, Art und Weisen, wie das Osterfest gefeiert werden kann. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, festzuhalten, dass Frauen die Ersten waren, die ihn gesehen haben und dass es vielleicht besonders wichtig ist, an diesem Tag Frauenstimmen zu hören.